Wir sprechen über den nicht kleinzelligen Lungenkrebs im Stadium 4. Da geht es insbesondere um die Frage, welche Therapie steht denn hier zur Verfügung? Lieber Herr Professor Kopp, Sie sind hier Chefarzt der Onkologie und Hämatologie am Robert-Bosch-Krankenhaus. Ich glaube, das ist natürlich wirklich ganz, ganz wichtige Frage. Welche Therapieoptionen stehen denn die Patienten hier zur Verfügung? Beziehungsweise im allerersten Schritt einmal, was ist denn überhaupt unter Stadium 4 zu verstehen?
Stadium 4 bedeutet, die Krankheit hat sich über das Organ der Entstehung hinaus ausgedehnt. Mhm. Also das Lungenkarzinom entsteht in der Lunge. Und wir finden eben Metastasen, also Absiedelungen, entfernt von der Lunge. Das kann entweder in dem die Lunge umgebenden Rippfell sein, also der sogenannten Pleura, meistens dann auch mit Ergussbildung. Es kann aber auch weiter weg sein. Am häufigsten sind beim Lungenkarzinom betroffen entfernte Lymphknoten oder die Nebennieren, die Leber, die Knochen, manchmal auch das Gehirn. Das sind die häufigsten Orte, an denen man Metastasen findet. Und vielleicht noch wichtig zu unterscheiden, an der Stelle, wenn ich das hier einfügen darf, es gibt natürlich alle Kombinationen, die man sich vorstellen kann und auch alle Ausbreitungsgrade. Mhm. So das Kleinste sind Patienten mit einem Lungenkrebs primarius, würde ich sagen, also einem Primärtumor in der Lunge und einer singulären, also einer einzigen Metastase in einem Organ. Also zum Beispiel, das haben wir immer wieder, ein Lungenkrebs und eine Metastase in der Nebenniere. Mhm. Das ist so eine ganz typische Konstellation. Diese Ausbreitung nennen wir oligometastasierte Erkrankung. Oligo heißt einfach wenig. Also da ist wenig Metastasierung. Dafür wurde vor ein paar Jahren bei der letzten Auflage der Tumorklassifikation in Stadien tatsächlich ein eigenes Stadium sogar mit eingeführt.
Ja.
Weil wir wissen, dass wir diese Patienten tatsächlich heilen können.
Mhm.
Und es ist ganz wichtig, dass man da nicht denkt, Stadium 4, unheilbar, bekommt medikamentöse Therapie, solange es halt gut geht, sondern da ist es ganz wichtig, dass neben der medikamentösen Therapie, mit der steht und fällt im Stadium 4 die Behandlung, trotzdem nochmal dran gedacht wird, Moment, ist es vielleicht oligometastasiert? Also gibt es außerdem in der Lunge vielleicht nur eine Metastase?
Okay.
Und da haben wir gelernt, es lohnt sich, wenn wir wirklich beide Stellen, also sowohl den Primärtumor in der Lunge als auch diese einzelne Metastase, auch nochmal örtlich behandelt. Entweder chirurgisch wegnimmt oder zum Beispiel bestrahlt.
Ah, ja.
Damit lässt sich tatsächlich für manche Betroffenen eine echte Heilung erreichen und für die Mehrzahl der Betroffenen die Prognose deutlich verbessern.
Mhm.
So, und das andere sind natürlich am anderen Ende des Spektrums sind Patienten, die häufig aufgrund der Metastasen diagnostiziert werden.
Ja.
Also Oberbauchschmerzen, weil die Leber so diffus mit Metastasen durchsetzt ist, dass die Kapsel, also die umgebende Haut der Leber so einen Spannungsschmerz gibt. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Da ist die medikamentöse Therapie, die einfach im ganzen Körper wirkt und wirken muss, das Wichtigste, was man tun kann. Und da spielen auch nochmal zusätzliche örtliche Maßnahmen keine Rolle. Über die Hälfte unserer Patienten hat ihre Diagnose im Stadium 4. Also
ja.
Für uns sind es tatsächlich die Mehrzahl der Patienten. Und was wir tun können, darüber müssen wir jetzt sicher sprechen.
Generell sind wir jetzt natürlich schon eigentlich schon nach der Diagnostik, aber vielleicht ist es trotzdem mal gut, noch mal ein paar wenige Worte zum Thema Diagnostik zu sagen. Weil ich glaube, gerade im Stadium 4 ist es ja so wichtig, dass die Diagnostik richtig gemacht wird. Ne?
Genau. Also wichtig ist, dass wir uns im Einzelfall wirklich ziemlich sicher sind, wo sitzt der Tumor überall?
Mhm.
Da spielt also das Thema Bildgebung rein.
Mhm.
In der Regel, wenn es wirklich eine ganz eindeutig metastasierte Erkrankung ist, dann reicht als Bildgebung eine Computertomographie. Zusätzlich wird eine Skelettszintigraphie gemacht, um alle Knochen darzustellen. Und eine MRT des Schädels. Wenn wir über die Ausbreitung nicht ganz so sicher sind, dann ist eine PET-CT, also eine Positronen-Emissionstomographie, zusätzlich zur CT-Aussage extrem wichtig, um mit hoher Empfindlichkeit wirklich zu zeigen, wo sitzt wirklich überall dieser Tumor. Und ich habe es in unserem letzten Film schon kurz erwähnt, wir haben, seit wir die Tumoren molekular genauer untersuchen, gelernt, dass die Konstellation, dass wir zum Beispiel zwei Lungentumoren beide in dem lokal fortgeschrittenen Stadium vor uns haben, viel, viel häufiger ist, als wir früher dachten.
Ja.
Wir dachten früher oft automatisch, großer Tumor rechts, kleinerer Tumor links. Das eine ist eine Metastase des anderen.
Mhm.
Und seit wir genauer schauen und auch beide Seiten beproben, erleben wir sehr häufig, wir haben zwei Tumoren vor uns, jeder einzelne wieder mit einer Heilungschance. Mhm. Also sprich, im Stadium 4 spielt sehr, sehr gute, sorgfältige Untersuchung und sorgfältige Diagnostik eine große Rolle. Mhm. Das heißt umgekehrt nicht, dass man jeden metastasenverdächtigen Befund bioptisch sichern sollte. Mhm. Da schießt man übers Ziel hinaus und man muss auch immer aufpassen, dass man nicht zu viel Zeit verliert durch ständige Bekrobung, sondern irgendwann mal auch anfängt. Aber zusammenfassend vielleicht Sorgfalt, also diagnostische Sorgfalt, ist extrem wichtig, um mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch festzustellen, das ist ein Stadium 4 und das ist nicht etwa zum Beispiel zwei unterschiedliche Erkrankungen, vielleicht jede im Einzelnen doch in einem heilbaren, kleineren Stadium. Mhm. Dazu muss man natürlich auch entsprechende Proben entnehmen. Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir doch in der überzufälligen Häufigkeit Patienten vor uns, wo das recht klar ist, dass eine metastasierte Erkrankung da ist. Und da muss man vielleicht aufpassen, nicht auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, indem man versucht, jede einzelne Stelle immer zu beweisen, feingeweblich, sondern manchmal ist es auch wichtig, irgendwann mit einer Therapie zu beginnen. Ja. Da ist Erfahrung und Sorgfalt, glaube ich, sind so die beiden wichtigsten Begleiter in der Diagnostik.
Ich glaube aber nochmal ganz wichtig ist auch nochmal das Thema eben die genetische Untersuchung, ob da dann irgendwas auffindbar wäre. Ne?
Genau. Also ganz wichtig, ich glaube, das ist auch Teil eines anderen Videos. Und das ist mir an der Stelle, müssen wir unbedingt vorausschicken, worüber wir jetzt im Folgenden sprechen, das sind nicht die sogenannten treibermutierten nicht-kleinzelligen Lungenkarzinome, also nicht EGFR, ALK, ROS, RET und so weiter, sondern das sind Tumoren, die sind nach allen Regeln der Kunst diagnostisch ausgewertet. Ja. Ganz wichtig. Ja. Wenn Sie da den Eindruck haben, Sie sind irgendwie an einem Zentrum, die das nicht state-of-the-art-mäßig machen, dann laufen Sie davon oder sorgen Sie dafür, dass die Proben wirklich so verschickt werden, dass wirklich alle therapierelevanten genetischen Veränderungen getestet sind. Ja. Am besten in so einem Zentrum, das zum Nationalen Netzwerk für Genomische Medizin oder NNGM gehört, dann können Sie sicher sein, das ist qualitätsgesichert und auch vollständig. So, wenn das alles vom Tisch ist, dann kommt das zum Tragen, worüber wir uns heute unterhalten, nämlich eine Chemotherapie und oder Immuntherapie. Also wichtig vielleicht zusätzlich zu diesen molekularen Analysen ist noch die auch vorher ja besprochene sogenannte immunhistochemische Untersuchung auf die Frage, trägt der Tumor an seiner Oberfläche dieses PD-L1-Molekül, das ja dazu in der Lage ist, die T-Zellen abzuschalten und die Immunität abzuschalten. Die sogenannte Expressionsstärke, also die Frage, wie viel ist da drauf, wie stark ist der Tumor damit besetzt, die gibt uns Auskunft darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Ansprechens auf Immuntherapie ist. Bei sehr starker Expression ist die Wahrscheinlichkeit besonders hoch, bei sehr niedriger Expression besonders niedrig. Okay. Allerdings ist die Aussage nicht schwarz-weiß. Okay. Also, das sind Wahrscheinlichkeiten, die uns beim Zusammenstellen des Therapieprotokolls helfen, aber die sind nie 100% vorhersagekräftig.
Und in diesem Film wollen wir jetzt dann eben über die Therapie sprechen. Nicht über die zielgerichteten, aber durchaus inklusive der Immuntherapie, dass wir das okay. Ich glaube, bevor man überhaupt mit Therapie startet, ist ja dann oftmals so die Frage, wie fit ist der Patient, wie geht es dem Patient und so weiter. Was wird denn da so angeschaut?
Also so ein paar vielleicht wichtige Punkte an der Stelle sind erstens mal das chronologische Lebensalter. Also das mediane, also so statistischer Wert von das mittlere Lebensalter zum Zeitpunkt der Diagnose eines Lungenkarzinoms in Deutschland ist ungefähr 70. Mhm. Das heißt, 50% der Patienten sind über 70. Natürlich auch ein Teil davon hochbetagt und über 80. Und viele von den wirklich hochbetagten Patienten sind vielleicht zusätzlich an anderen Organen vorerkrankt. Also haben Herzinfarkte hinter sich, Schlaganfälle. Mhm. Wir haben immer wieder Patienten, die an der Dialyse sind, sowieso schon. Also die wirklich schon krank diese weitere Diagnose bekommen. Das sind natürlich so die ersten Dinge, die uns auffallen, die wir dann unter dem Schlagwort Komorbidität hängen, also Begleiterkrankungen. Ja. Das ist eine. Das zweite sind, also wenn nicht krank, dann doch vielleicht organeingeschränkt. Also besteht eine Nierenschwäche, eine Herzschwäche, eine Lebererkrankung. Das sind so die wichtigen Dinge. Und die Nieren als Ort der Ausscheidung von Platin, Cis- oder Carboplatin, die sind in besonderem Fokus, weil wenn die nicht ausreichend hohe Filtrationsleistung haben, dann sind diese Platinabkömmlinge.
Das hatten wir gerade vorhin alles in dem Chemotherapiefilm besprochen. Ne? Das heißt, da kann man da nochmal reinschauen. Ja.
Und Cisplatin und Carboplatin sind so wichtige Bestandteile der Chemotherapie des Lungenkarzinoms, dass immer als erstes geschaut wird, ist der Patient platinfähig.
Okay.
Oder wir sagen auf Platin eligible. Das ist also neudeutsch. Okay. Ja. Und das hängt vor allem an der Nierenfunktion.
Mhm. Ja. Okay. Das heißt, wenn jetzt die Therapie startet, oder wie läuft denn das dann typischerweise ab?
Ja. Also vielleicht nochmal voraussetzend, wir versuchen schon, den Tumor so genau wie möglich zu verstehen sozusagen. Mhm. Das eine ist diese molekulare Charakterisierung. Da gehen wir ja davon aus, die ist abgeschlossen. Mhm. Wir haben keine zielgerichtet behandelbare Veränderung. Aber dann kommt noch die andere Information vom Pathologen. Handelt es sich um ein Adenokarzinom der Lunge oder ein Plattenepithelkarzinom der Lunge? Wir wissen, die haben ein bisschen eine andere Biologie. Die sprechen auf unterschiedliche Medikamente.
Ah, doch. Mehr oder weniger. Also die Therapie ist unterschiedlich
dann? Der Platin-Kombinationspartner ist unterschiedlich. Mhm. Also da gibt es differenzielles Ansprechen.
Mhm.
Das also die Histologie, feingewebliche Erscheinungsform.
Mhm.
Das PD-L1 ist noch wichtig. Mhm. Also wie gesagt, viel spricht besonders gut auf Immuntherapie an. Plattenepithelkarzinom, PD-L1 negativ, ist so eine Gruppe, wo wir wissen, da haben wir mit der sozusagen reinen Immun-Checkpoint-Therapie mit nur PD-1 oder PD-L1-Antikörpern und Chemo die ungünstigsten Verläufe. Da gilt momentan immer die Frage noch zusätzlich, kann man vielleicht die Immuntherapie noch intensivieren und einen zweiten Immun-Checkpoint-Blocker dazugeben?
Was wäre das denn für einer?
Das sind dann CTLA-4-Inhibitoren.
Okay.
Also das ist ein weiteres Molekül, das im Immun...
Und muss das dann auch getestet werden, ob das da ist oder ist das immer da?
Das ist immer da quasi.
Okay.
Das
kann
man immer machen.
Mhm.
Also das sind nochmal so Feintunings, die uns dann als Team beschäftigen. Wie gehen wir im speziellen Fall vor? Und da hängt natürlich sehr viel dran, Sie können sich vorstellen, wenn man zwei Immun-Checkpoint-Inhibitoren miteinander kombiniert, dann steigt nochmal das Risiko von Immunnebenwirkungen. Also es sind immer wirklich, und das muss ganz oben drüber stehen, individualisierte Therapiekonzepte. Und wir haben, Gott sei Dank, bedingt durch verschiedene Therapiestudien, die immer für jedes einzelne Vorgehen einen Vorteil gegenüber der reinen Chemotherapie gezeigt haben, wir haben eine ganze Munitionskiste an Möglichkeiten. Wir können für die PD-L1 High Expresser, also über 50% der Patienten, über 50% der Tumorzellen haben PD-L1 drauf, eine reine Immuntherapie machen. Mit hoher
komplett ohne
chemofrei.
Ah, okay.
Geht mit hoher Wahrscheinlichkeit eines primären Ansprechens und auch eines längerfristigen Ansprechens.
Mhm.
Wir können für die weniger als 50% drauf haben, Immuntherapie und Chemotherapie miteinander kombinieren.
Mhm.
Wir können seit Neuestem sogar für die Low Expresser, also wenig PD-L1, aber leider nicht chemofähig, weil doch so zusätzlich erkrankt, auch da einen Immun-Checkpoint-Inhibitor in der Monotherapie einsetzen, weil gezeigt wurde, das ist immer noch besser als sozusagen platinfrei Chemo zu therapieren.
Mhm.
Also da tut, und das war dieses Jahr nochmal neu, also wir haben ein sich entwickelndes Feld, das ist ganz wichtig auch für die Betroffenen zu wissen, was heute zum Zeitpunkt Oktober 2024 besprochen ist, kann nächstes Jahr Oktober 2025 schon
obsolet
überholt
sein.
Okay. Und also ich glaube, darauf ist auch unbedingt hinzuweisen. Gott sei Dank, das Feld bewegt sich.
Mhm.
Und
mhm.
wir haben da ein breites Portfolio, aus dem wir auswählen können. Und das sollte man immer natürlich unter Berücksichtigung der Präferenzen des Patienten tun.
Mhm.
Also welche Nebenwirkungen sind für einen Einzelnen zum Beispiel einfach intolerabel?
Ja.
Und dann wenn es ganz klar ist, es gibt Dinge, die sind intolerabel. Und der Haarausfall kann intolerabel sein.
Also
erlebe ich immer wieder.
Mhm.
Dann kann ich die Chemotherapie, wenn sie notwendig ist, so schneidern, dass kein Haarausfall zustande kommt.
Mhm.
Das geht. Manchmal muss ich dann dazu sagen, ich nehme möglicherweise in Kauf, dass das nicht ganz so wirksam ist. Aber für die Betroffenen, wenn das besprochen ist, ist das manchmal okay.
Ja, das ist ganz wichtig, dass der Patient sich da auch gut Gedanken vorher macht und dann wirklich auch ganz offen mit dem Arzt darüber spricht. Ne?
Ja, und das manchmal braucht man auch mehrere Gespräche, um nochmal drüber nachzudenken. Ist das wirklich so? Was würde ich in Kauf nehmen, um diese oder jene Nebenwirkung sicher nicht zu haben?
Mhm.
Oder bei uns geht es ganz häufig um die Frage, machen wir Chemotherapie kombiniert mit Immuntherapie mhm. oder Immuntherapie alleine, mhm. gerade bei diesen mhm. sogenannten High-Expressern von PD-L1. Wir wissen aus man hat es nie direkt miteinander verglichen, das ist immer mhm. das Problem in Studien, aber wir wissen aus so Studienvergleichen, dass wir eigentlich keine Prognoseverschlechterung erwarten müssen, wenn wir nur mit Immuntherapie bei solchen Patienten behandeln.
Ach, tatsächlich, okay, das überrascht mich.
Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, bis zum Eintreten des fühlbaren Ansprechens vergeht ein bisschen mehr Zeit im Schnitt, wenn ich die Immuntherapie alleine mache.
Können Sie mal konkrete Zahlen nennen? Also wie ist es mit Chemo, wie ist es mit Immun so ungefähr?
Im Median halt sind es immer 6 Wochen. Aber also wenn Sie in die Studien reingucken und sich nur darauf fokussieren, wie lange ist es im Schnitt, dann ist da gar nicht mal ein messbarer Zahlenunterschied. Aber in unserer klinischen Erfahrung, und das zeigen die Studien so ein bisschen indirekt, sehen wir bei Patienten, die einen sehr dynamisch, rasch hochwachsenden Tumor haben und sich zum Beispiel mit lokal viel Tumorlast vorstellen, die auch örtlich Probleme macht. Mhm. Also hatten wir vorher kurz darüber gesprochen. Eine sogenannte obere Einflussstauung, wo das Blut an der oberen Hohlvene nicht mehr durchfließen kann. Oder auch Bronchuskompression, Verschluss, wo wir tatsächlich darauf achten müssen, wir wollen die Ansprechwahrscheinlichkeit maximieren und auch maximal beschleunigen, da würden wir in der Regel immer hergehen und versuchen natürlich beide Wirkprinzipien mhm. miteinander zu kombinieren. Bei mhm. anderen Patienten, wo wir nicht so einen hohen sogenannten Remissionsdruck haben, also wo wir nicht so sehr zeitlich unter Druck sind, da kann man wirklich guten Gewissens alleine mit einer Immuntherapie starten, wenn dieses PD-L1 hoch ist. Mhm. Ja, da ist gezeigt, allerdings im Vergleich Immuntherapie alleine gegen Chemotherapie alleine, dass die Immuntherapie deutlich überlegen ist. Ja? Also ist noch in keiner Studie verglichen worden, Immuntherapie mit Immun plus Chemotherapie.
Nicht verglichen worden bis jetzt?
Nein.
Ach was, das ist ja erstaunlich.
Den Vergleich.
Jetzt aber Zeit, oder?
Ja, sehe ich schon so. Ja. Wir bringen jetzt auch zum Teil solche Studien auf den Weg. Im Rahmen des NCT-Netzwerks wird es so eine Studie in Zukunft geben.
Sehr gut, ja.
Aber das, Sie müssen sich mal vorstellen, so eine Studie auf den Weg zu bringen, ist ein unglaublicher Aufwand, den man nur mit tatsächlich auch finanzkräftiger Unterstützung schafft. Mhm. Und ganz häufig sind Studien natürlich in erster Linie so konzipiert, dass ein neues Wirkprinzip einen Erfolg zeigen kann. Mhm. Und nicht unbedingt, um solche nachfolgenden Fragen dann schon differenziell zu beantworten. Mhm. Da braucht es dann häufig im Nachgang, wenn dann ein Medikament längst zugelassen ist, nochmal einen akademisch initiierten Vergleich.
Und jetzt haben wir über systemische Therapien ganz viel gesprochen, aber ich glaube doch durchaus auch im Stadium 4 werden durchaus auch mal lokale Therapien oder Interventionen eingesetzt. Mhm. Wann macht man das? Wozu und wie erfolgreich?
Also ja, ist ganz wichtig. Es gibt natürlich zu diesem Thema Studiendaten und die zeigen in der Regel, sind oft chirurgisch oder strahlentherapeutisch durchgeführte Studien, die zeigen in der Regel rückwärtsgewandte Auswertung von Patientenverläufen, dass Patienten im Stadium 4, denen zusätzlich zur medikamentösen Therapie so eine lokale Maßnahme, also entweder eine zielgerichtete Bestrahlung einzelner Metastasen oder aber auch die chirurgische Entfernung einzelner Metastasen oder auch Chemoembolisation zum Beispiel. Also so
was
eine,
heißt das?
So Embolisation bedeutet, dass man zuführende Blutgefäße infarziert, also verblockt, dass der Tumor an der Stelle nicht mehr durchblutet wird. Mhm. Also all solchen lokalen Maßnahmen, wenn Sie in rückwärtsgewandten Studien schauen, wird immer rauskommen, die Patienten, die man so behandelt hat, haben im Vergleich zu der Gruppe, die so nicht behandelt wurde, die bessere Prognose. Mhm. Aber, das ist die Gefahr rückwärtsgewandter Betrachtungen, es ist natürlich immer so, dass man da nicht unbedingt die Patienten mit gleichen Voraussetzungen miteinander vergleicht, sondern man schaut rückwärtsgewandt eine Patientengruppe an, bei der man es für möglich gehalten hat, so vorzugehen, das ist mal das Erste, und es dann auch noch durchgeführt hat. Mhm. Das heißt, offensichtlich konnte man es auch durchführen, also es war zumutbar, war durchführbar, die waren operabel, die hatten Narkoseverträglichkeit, das hat alles einen nicht davon abgehalten. Mhm. Und die werden vergleichen mit einer Gruppe, die unselektiert ist, die eben nicht solche Therapien haben. Und dann kommt sowas fast zwangsweise raus.
Ja, okay.
So, ich will jetzt damit nicht das Thema ad acta legen, überhaupt gar nicht, sondern es ist ganz wichtig, dass man im Verlauf, vor allem bei längerfristigen Verläufen, also wenn es gelingt, so eine Krankheit, und es gelingt uns ja Gott sei Dank heute häufiger, gerade mit einer Immuntherapie über Monate und Jahre unter Kontrolle zu halten. Und dann haben wir an einzelnen Stellen auf einmal Metastasen, die sich nicht mehr an die Spielregeln halten, sozusagen. Mhm. Die von mir aus 10 Metastasen in der Lunge und die 2 in der Leber, die bleiben alle stabil, aber dann gibt es eine neu aufgetretene oder eine, die entgegen dem allgemeinen Trend plötzlich wächst. Das wäre falsch, die nicht lokal anzugehen.
Okay. Ja, so. Mhm.
Dadurch okay, lassen sich ganze Verläufe manchmal richtig drehen. Also wenn man so eine einzelne Metastase zum Beispiel zielgerichtet bestrahlt und die anderen, die ja unter Kontrolle sind, weiter unter Kontrolle hält mit einer Immuntherapie, dann kann man wirklich gute Verläufe ermöglichen. Aber auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man nicht überreagiert und sozusagen alle Metastasen in jeglichem Organ versucht, lokal anzugehen bei einem Patienten, der sehr ausgedehnt metastasiert ist. Da habe ich auch schon oft erlebt, dass tatsächlich Verläufe sich verschlechterten, weil jedes lokale Vorgehen natürlich auch Nebenwirkungen Belastung produzieren hat. Kann.
Ja. Im Stadium 4 wird das dann ja oftmals als Palliativtherapie bezeichnet. Ich glaube, dass dieses Wort bei vielen Patienten große Sorgen auslöst. Ich persönlich habe das jetzt, wenn ich so spreche mit Patienten, oft erlebt, dass die aber tatsächlich recht lange gut,
ja, genau,
gut damit leben können. Ne?
Also die Begriffsklärung ist extrem wichtig, vielen Dank.
Ja.
Für den Onkologen ist einfach eine Therapiesituation, also eine Ausgangssituation, entweder kurativ, sprich Stadium, Tumorart, alles spricht dafür, das ist eine Krankheit, die können wir heilen. Dann sagen wir kurative Intention, also Absicht. Und das Gegenteil heißt palliativ. Mhm. Also das heißt, ich habe eine Krankheit, die wird nie so behandelbar sein, dass ich zum Patienten sage, wir sind jetzt durch, jetzt kommt die Nachsorge. Mhm. Sondern es wird immer Verlaufskontrolle heißen. Mhm. Aber das kann auch schon der Unterschied sein. Mhm. Also wir haben mittlerweile ja viele Tumorpatienten, die wir so lange unter Kontrolle halten, in palliativer Situation, weil eben sozusagen nie, diese Diagnostik und Therapie einfach nie als abgeschlossen bezeichnet werden kann. Aber wir haben Patienten, die sind unter so guter Kontrolle, dass die Krankheit eine ähnliche Bewandtnis für den Patienten hat, wie wenn er einen Diabetes diagnostiziert bekommen hätte.
Mhm. Was das immer unterschätzt wird.
Eine chronische Erkrankung.
Ne? Genau.
Oder ein Bluthochdruck. Ja. Eine chronische Erkrankung, die dauerhaft behandelt werden muss und die in der Regel einfach nicht ohne Medikamente wieder weggeht. Mhm. Und so ähnlich sind auch manche palliative Tumorerkrankungen. Mhm. Also es bedeutet nicht immer automatisch, dass wir damit irgendwie die Palliativmedizin meinen. Und stammt auch aus einer anderen Zeit. Also für viele
Wörter.
Das Wort Palliativmedizin an sich, dass das in der Allgemeinbevölkerung so präsent und bekannt ist, ist ein ganz junges Phänomen.
Ja.
Vor 20 Jahren hat sich da nie ein Patient drüber beschwert. Mhm. Was heißt das, ich bin palliativ? Mhm. Das ist einfach jetzt so. Und ich finde, deswegen muss man es am Anfang erklären. Mhm. Palliativ heißt eben nicht, dass die Therapie im Grunde sozusagen aufs Hospiz vorbereitet. Mhm. Also um Gottes Willen, sondern die bedeutet einfach, die Krankheit, die müssen wir dauerhaft immer wieder kontrollieren, die muss möglicherweise immer wieder behandelt werden. Aber das heißt auch bei vielen Erkrankungen, man kann Therapiepausen machen. Es gibt Zeit ohne Symptome und ohne Therapie. Mhm. Aber es ist eben doch ein Unterschied, ob ich diese Verlaufskontrollen Nachsorge nennen darf oder nicht.
Naja, okay. Ja. Das heißt also im Prinzip läuft die Therapie dann halt
weiter oder weiter. Wird wieder notwendig, je nachdem, wie eine Krankheit sich entwickelt.
Ja. Und ich glaube nochmal, nochmal zwei Punkte. Ich glaube, das Thema psychosoziale Unterstützung die ist recht wichtig. Die wird ja hier im Haus zum Beispiel ja auch intensiv angeboten, auch wahrscheinlich wahrgenommen. Ne?
Ja, absolut. Mhm. Ist immer noch tatsächlich, wenn die Psycho-Onkologen, die ja mittlerweile auch in jedem Tumorzentrum zu finden sind, ihre Dienste anbieten. Also das sind tatsächlich spezialisierte Psychologen, die nichts anderes machen, als mit onkologischen Patienten zu arbeiten und immer die gleiche Ausgangssituation vorfinden. Also Menschen, die mit einer Erkrankung konfrontiert sind, die bösartig ist und erstmal aus der Bahn geworfen sind und wo es darum geht, welche Ressourcen kann man gemeinsam finden, um wieder einen Weg zurück in eine neue Normalität zu finden. Die haben sehr gute Tipps und sind durch diese Arbeit mit Betroffenen auch einfach relativ schnell sehr erfahren. Und das kann ich nur immer wirklich raten, auch diesen Rat anzunehmen. Mhm. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand gesagt hat, das hat sich absolut nicht gelohnt.
Okay.
Ich habe schon manche Patienten gehört, die gesagt haben, das ist nichts für mich, ich schaffe das selber. Alles okay, aber einmal anhören wäre immer mein Rat. Mhm. Und ganz oft gibt es echt gute Tipps, damit umzugehen. Denn manchmal reicht schon das Lernen, wie komme ich aus dem Gedankenkreisen raus, wie finde ich auch mal vielleicht einen Tag, an dem ich nicht andauernd an die neue Situation denke. Mhm. Das kann sehr hilfreich und heilsam sein.
Jetzt haben wir ja auch schon vorher darüber gesprochen, wie viel, unglaublich viel sich bewegt hat in der Krebstherapie, gerade auch in den letzten Jahren. Und das ist natürlich auf die diversesten Studien, klinischen Studien zurückzuführen, die stattgefunden haben. Und ich glaube, es gibt ja da auch mal die Möglichkeit für Patienten, an klinischen Studien teilzunehmen, ne?
Ja, wichtige Frage. Ich freue mich immer, wenn Patienten, das kommt in letzter Zeit tatsächlich auch vor, dass Patienten sagen, ach, ich wollte noch fragen, haben Sie nicht eine klinische Studie für mich? Mhm. Ist toll. Also in der Regel komme ich auf die Patienten zu, wenn ich in der gegebenen Situation eine Studie bei uns im Haus im Portfolio habe. Mhm. Oder aber auch, wenn ich mir in einer gegebenen Situation einfach ziemlich sicher bin, Mensch, da gibt es eine super attraktive Studie, auch wenn sie nicht bei uns im Haus ist, vielleicht im NCT-Verbund oder in einer umgebenden Klinik, von der ich überzeugt bin, da hat ein Betroffener wirklich eine hohe Chance, eine innovative Therapie zu kriegen, von der ich mir sehr viel verspreche. Mhm. Dann würde ich das immer empfehlen. Und wenn Patienten sich schon selber danach erkundigen, dann weiß ich, okay, da hat jemand sich echt erkundigt und hat auch ausreichend Vertrauen in das, was wir jeden Tag machen, dass er oder sie weiß, dass da ein Fortschritt für die Patienten arbeitet.
Ich glaube, das war so alles, was wir zu dem Thema Stadium 4, nicht kleinzelliges Lungenkrebs, zu sagen hatten. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, ganz herzlichen Dank für Ihr Wissen, das Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Ich klingel demnächst nochmal wieder bei Ihnen.
Danke. Ciao.